Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter. Wir versuchen heute, die aktuellen innenpolitischen Stürme unseres Landes in den Griff zu bekommen. Die Selbstzerfleischung der Sozialdemokratie und das Comeback der rechtsextremen FPÖ, sie erschüttern die heimische Politik. Nach den Kärntner Landtagswahlen ist keine Beruhigung in Sicht. Eigentlich müsste ja die SPÖ als große Oppositionspartei von Korruptionsskandalen der ÖVP und von den Leiden der Grünen profitieren. Die Umfragen und die Ergebnisse bei Landtagswahlen sehen jedoch anders aus. Kärnten und Niederösterreich waren krachende Niederlagen für die SPÖ. Die Freiheitlichen haben in Kärnten nur wenig dazugewonnen. Sie liegen in Umfragen im Bund aber an erster Stelle. Die Sozialdemokratie muss sich sogar Sorgen um Platz 2 machen, weil sich die ÖVP stabilisiert. Trotz der Korruptionsskandale der konservativen Regierungspartei. Wir sprechen in dieser Sendung über die innenpolitischen Stürme und die Zerreißprobe für die SPÖ unter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Die Sozialdemokraten in ganz Europa sind mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Wir blicken nach Italien. Ich begrüße sehr herzlich den neuen Landesgeschäftsführer der SPÖ in Niederösterreich, Wolfgang Zwander. Hallo.
Hallo.
Wolfgang Zwander war im früheren Leben Journalist, unter anderem auch beim Falter, soll man nicht verheimlichen. Er war dann in Niederösterreich, ins Burgenland gegangen, war dort im Umkreis von Landeshauptmann Doskozil tätig und in der Landesholding des Burgenlands, was auch nicht uninteressant ist, und ist jetzt in Niederösterreich. Im aktuellen Leben ist Falter-Journalistin Barbara Doth auch tatsächlich im Falter. Hallo.
Ja, hallo.
Und ebenfalls hier ist Robert Miesig. Hallo.
Hallo.
Robert Miesig ist Publizist, Kenner der Sozialdemokratie. Er hat Bücher geschrieben über Viktor Adler, den Parteigründer und einen seiner Nachfolger, den Christian Kern. Online zugeschaltet ist der Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Willkommen.
Guten Morgen.
Anton Pelinka begleitet seit langem die SPÖ mit seinen kenntnisreichen und kritischen Analysen. Und ich freue mich sehr, dass Tonia Mastrobuono online dabei ist. Hallo.
Hallo.
Tonia Mastrobuono ist Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Und in Italien hat ja die große sozialdemokratische, demokratische Partei, die in Opposition ist, eine neue Vorsitzende. Elly Schlein heißt sie, was eine ziemliche Überraschung war. Wir werden über die italienischen Erfahrungen für Europa sprechen, wie relevant das ist. Aber Tonia, zuerst, was wird denn eigentlich, damit wir ein bisschen über Österreich hinausblicken, von Österreich zurzeit wahrgenommen in Europa? Der Sebastian Kurz war ja eine große Nummer, hat man viel diskutiert, ein rechtspopulistischer Charismatiker, der ist jetzt weg. Auf der anderen Seite, dass die Sozialdemokratie in Österreich trotzdem vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, ist das etwas speziell Österreichisches oder ist das ein Mechanismus, den man auch in anderen europäischen Staaten kennt, zum Beispiel in Italien? Eine SPÖ in Opposition, die sich vor allem mit sich selbst beschäftigt.
Nein, ich glaube, das ist sehr typisch für Europa. Man schaut auf Österreich vor allem auf diesen großen Erfolg der FPÖ, natürlich der Rechtsextremen, weil man in Italien ja auch inzwischen Rechtsextreme eine Regierung hat, eine postfaschistische Partei, wie sie so schön genannt wird, Fratelli d'Italia, aber mit sehr wohl faschistischen Tendenzen und auch einer faschistischen Sprache, Letzte Woche hat Giorgia Meloni, Premierministerin, ein Interview gemacht mit einer Boulevardzeitung und sie hat gesagt, oder mit einer Zeitschrift, und sie hat gesagt, die Frauen sollten aufhören mit diesem Gendern. Und Gendern, wie Sie wissen, ist ein Begriff, der kommt eben aus der Rechtsextremen und der wird einfach, der ist in Italien inzwischen gängig, aber wie wir wissen, in anderen Ländern wie in Deutschland und so wird das sofort als berechtigt als rechtsextremer Begriff behandelt. Ich denke, was eben besorgniserregend ist, ist dieser Comeback eines rechten Populismus in ganz Europa. Aber es ist ein anderer Populismus als der, glaube ich, den man während der Migrationskrise gesehen hat. Das war was wir jetzt sehen, ist ein Rechtsnationalismus, würde ich sagen. Und da, glaube ich, fühlt sich auch die FPÖ wieder sehr wohl. Auch die Partei von Giorgia Meloni ist eine rechtsnationalistische Partei. Und ich glaube, sie hat große Pläne für nächstes Jahr, für die Europawahlen. Sie möchte nämlich eine Konvergenz zwischen der Konservativen und Reformisten, der sie ja angehört. Sie ist ja sogar Vorsitzende dieser europäischen Partei, dieser europäischen Familie, und der EVP versuchen zu erreichen. Und das ist, glaube ich, momentan das schrecklichste Szenario, was wir vor uns haben.
Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch in Österreich letztlich eine der ganz entscheidenden Fragen. Wie kann dieses Comeback der FPÖ verhindert werden? Was kann da getan werden? Und warum ist das so schwierig? Anton Penneker, für die SPÖ sind das schwierige Tage. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr einer Abwärtsspirale für die SPÖ nach diesen Niederlagen in Kärnten und Niederösterreich?
Ja, die Sozialdemokratische Partei in Österreich ist sich selbst im Wege. Statt eine weibliche Vorsitzende als eine Jahrhundertchance zu sehen, verhält sie sich so wie die ÖVP nach dem Einsturz der Reichsbrücke in Wien vor nunmehr 25 Jahren, ich glaube ungefähr 25 Jahre. Da hat die alleinregierende Sozialdemokratie in Wien eine Katastrophe zu verantworten und der Vorsitzende der oppositionellen ÖVP im Wiener Rathaus ist zurückgetreten. Das heißt, eine Oppositionspartei, die an sich nach allen objektiven Kriterien gut aufgestellt wäre, mit einer Frau an der Spitze, im Zeitalter einer feministischen Grundwelle in den Demokratien, die sich so mit sich selbst beschäftigt, schädlich, gehässig, das ist natürlich eine vertane Chance. Und den anderen Parteien kann nichts Besseres passieren. Das gilt nicht nur für die Freiheitlichen, für die weit rechtsstehenden Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, sondern auch natürlich für die ÖVP. Die ÖVP wäre in der großen Krise, in der Nach-Kurz-Ära, und die Sozialdemokratie legte einen Elfmeter vor, den sie natürlich sicher verwandeln wird und in Kärnten schon verwandelt hat.
Diese Führungsdebatte, Doskozil ja, Doskozil nein, Rendi Wagner ja, Rendi Wagner nein, ist das nicht mehr als ein persönlicher Machtkampf, der aufgeblasen wird, vielleicht auch von den Akteuren in der Partei selbst, aber der natürlich großes mediales Interesse heraufruft? Ist das auch eine inhaltliche Kontroverse, wie die Sozialdemokratie weiter agieren soll, Anton Penneker?
Ja, es ist insofern eine inhaltliche Kontroverse, als Doskozil dafür gilt, dass er keine Berührungsängste mit den Freiheitlichen hat. Und bei Rendi Wagner kann man zumindest annehmen, dass sie solche Berührungsängste hat. Ob das ein Inhalt oder eine bloße Strategie ist, ist eine zweite Frage. Aber sicherlich ist Doskozil jemand, der nicht ins 21. Jahrhundert weist, etwa zu einer europäischen Politik, zu einer Vertiefung der Europäischen Union, die Sozialdemokratie als gesamteuropäische Partei, die sich in ihrer transnationalen Gesinnung von niemandem übertreffen lässt. Das alles ist Doskozil offenkundig nicht. So wird er verstanden, so werden seine Wortmeldungen verstanden. Und die burgenländische Vorgeschichte, dass es da schon Allianzen mit den Freiheitlichen auf Landesebene gegeben hat, tut ein Übriges dazu bei. Randy Wagner ist davon bisher nicht betroffen. Und sie hat doch auch immer wieder deutlich gemacht, dass eine solche Allianz mit weit rechts außen für sie nicht in Frage kommt. Das kann bedeuten, dass die Sozialdemokratie, das wäre die Doskozil-Kritik, sich eine Option vergibt. Aber es bedeutet, entschuldigen Sie, es bedeutet natürlich auch einen Zugewinn an Glaubwürdigkeit gegenüber etwa den jüngeren, besser gebildeten Wählern. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Freiheitlichen, als ich vor Jahrzehnten studiert habe, war der Ring Freiheitlicher Studenten die zweitgrößte Fraktion auf der Ebene der österreichischen Universitäten. Heute sind die Freiheitlichen Studentenvertreter eine verschwindende Minderheit, die kaum wahrnehmbar ist. Das heißt, der Bildungsfaktor in Verbindung mit dem Trend zu einer Vertretung von Fraueninteressen durch Frauen selbst weist alles in die Richtung Randy Wagner. Und das ist natürlich auch eine inhaltliche Ausrichtung, nicht nur eine persönliche.
Robert Miesig, wenn man sich die Geschichte der Sozialdemokratie ein bisschen von weiter oben ansieht, wie ernst ist die Situation der SPÖ jetzt? Sie scheint ja, auch die Führung um Randy Wagner scheint ja irgendwo in einer Sackgasse gelandet zu sein.
Ja, natürlich ist die Situation ernst, vor allem wenn man sie in historischer Perspektive sieht. Ja, ich kann mich noch erinnern, wo man 42% des Wahlniederlagen gesehen hat im Bund, Franitzky-Ära. Und ich kann mich sogar noch an absolute Mehrheiten erinnern. Da ist man natürlich weit entfernt. Auf der anderen Seite soll man eines nicht vergessen, dass die Sozialdemokratie im Augenblick vollkommen dysfunktional ist mit einer Parteiführung, die ihre Autorität nicht durchsetzen kann, wo man auch das Gefühl hat, selbst wenn man auf der Seite dieser Parteiführung steht, dass so gut nicht agiert. Auf der anderen Seite einen innerparteilichen Rivalen im Burgenland, der vielleicht, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, richtige oder falsche Politik macht, aber wo man, glaube ich, nicht unterschiedlicher Meinung sein kann, im Stil völlig überzogen und egomanisch und parteischädigend auftritt.
Eigentlich
und
wie ein, trotz autoritärer Rechtspopulist.
Ja, oder wie sozusagen jemand, der nur auf sich schaut. Ja? Ich würde das jetzt gar nicht so politisieren. Ja? So. Und trotz all dem liegt man in Umfragen ja immer noch bei 24% und 25%, was zeigt, was für ein Potenzial das eigentlich gäbe. Ja? Also wenn man in der Situation in Umfragen bei 24%, 25% ist, kann man sich circa vorstellen, wo man wäre, wenn man besser agieren würde. Und das ist ja etwas, was man ja mitkriegt, wenn man mit den Menschen redet. Ja? Also ganz normalen Leuten aus den verschiedensten Milieus, wo ja viele sagen, ja, wir haben eine politische Krise in Österreich. Wir haben eine dramatische politische Krise. Wir haben die ÖVP, wir haben diese Regierung, wir haben die FPÖ, die ja selbst primär ein Symptom einer Krise ist. Es bräuchte in dem Moment eine Sozialdemokratie, die auf der Höhe der Zeit ist. Und das wünschen sich ja auch ganz viele Menschen.
Wolfgang Zwander, hat die SPÖ nicht ein größeres Problem als das, was man jetzt versucht, in Kärnten rauszufinden, was war da genau los, oder in Niederösterreich, sie versuchen das rauszufinden. Ist das nicht ein größeres Problem, vor dem die SPÖ jetzt steht?
Ich würde zuerst gerne kurz auf Anton Pelinka, Professor Pelinka antworten, direkt, weil ich habe höchsten Respekt für ihre Arbeit und ihrem Werk, aber in diesem Punkt, das sehe ich wirklich fundamental anders. Ich glaube auch, dass das tendenziell eine liberale Außenbeschreibung ist, die den Kern der Partei, wie er jetzt ist, gar nicht trifft. Ich glaube, da geht es gar nicht um Personen, sondern da geht es konkret um Inhalte. Und diese Diskussion mit der FPÖ, dass man immer auf die FPÖ schaut, ist in Wirklichkeit ein Zeichen von sozialdemokratischer Schwäche. Man muss sich, glaube ich, anschauen, für welche Inhalte ein Hans-Peter Doskozil zum Beispiel steht, auch aber unabhängig von der Person, und für welche Inhalte andere Flügel in der Partei stehen. Und es gibt, glaube ich, vollkommen, hier sind Wörter genannt worden wie rechtspopulistisch, egomanisch. Ich glaube, das sind alles Zuspitzungen auf die Person, die der Sache überhaupt nicht gerecht werden, sondern man muss sich einfach inhaltlich anschauen, was sozusagen auf der Seite dieses Flügels, für den auch Hans-Peter Doskozil steht, was da gemacht worden ist. Man muss sich auch anschauen, warum es innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung für sehr viel Zustimmung sorgt. Und ich glaube, es hat keinen Sinn, hier diese Art und Weise, wie ich es jetzt gehört habe, mit dieser Dämonisierung fortzusetzen oder fortzufahren. Weil aus meiner Sicht ist eines ganz klar, was jetzt in der Sozialdemokratie passiert. Ich glaube, es wird nicht helfen, wenn man da von außen eine Einigkeit einfordert, die es innen einfach so nicht gibt. Ganz egal, ob einem das gefällt oder nicht, ob man es unfair findet oder nicht. Das ist einfach ein Faktum und in der Sozialdemokratie hat es immer, und das wissen Sie natürlich, Herr Professor Belinka, das weiß der Robert Miesig, das wissen wir ja alle, in der Sozialdemokratie immer konkurrierende Strömungen gegeben. Ich erinnere nur, ist schon kurz gefallen, an die alte Rivalität zwischen Karl Renner und Otto Bauer. Ich würde sagen, jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit hinaus, aber ich würde so sagen, einen ähnlichen Flügelkampf haben wir heute auch wieder. Es gibt auf der einen Seite, das ist jetzt relativ weit hinaus, ich weiß, aber es gibt auf einer Seite quasi auch die Positionen von Karl Renner, der natürlich dafür gestanden ist, durchaus auch populistisch zugespitzt, aber der gesagt hat, wir müssen als Sozialdemokratie die untere Mittelschicht vertreten, wir sollen sozusagen organisch aus den Menschen sozusagen heraus, aus der Mitte eine Vertretung sein, für halt damals war es noch das Proletariat stärker ausgeformt, aber für diesen Teil, und wir sollen eine organische Vertretung dieses Milieus sein. Und die andere Seite, die das halt eine Spur ideologischer gesehen hat, die dann irgendwie mit Briefe mit Leo Trotzki geschrieben hat und sozusagen von oben aus den Büchern heraus am Austromarxismus gearbeitet hat. In Wirklichkeit waren sie in vielen Fragen eh sehr, sehr nahe beieinander. Deswegen will ich das auch hier jetzt nicht überbewerten. In Wirklichkeit sind die Unterschiede nicht so groß. Aber ich glaube, das ist was ganz Normales, was da jetzt auch stattfindet. Ich finde, das sollte man nicht von außen überdramatisieren. Man sollte nicht
zu... So die Parteivorsitzende selbst tut es ziemlich dramatisieren, wenn man sich hier ZIP2-Interview Anfang der Woche anhört.
Ja, ich glaube, das ist wirklich meine persönliche Meinung, dass es nicht hilft, wenn man mit persönlichen Schuldzuschreibungen arbeitet. Ich habe mir auch schon in Vorbereitung auf diesen Medienauftritt sehr genau in der Austria Presseagentur angesehen, von wo überall diese Diskussionen, die jetzt da als Führungsdiskussionen oder wie auch immer, wo die hergekommen sind. Ich glaube, das kann jeder auch tun. Man kommt dann recht schnell zur Conclusio, dass da niemand ein Kind von Traurigkeit war. Kein Flügel. Man kann sich das wirklich anschauen. Alle Seiten haben da kräftig in die Mitte reingefeuert, wenn ich das so sagen darf, und haben zu diesem Konflikt beigetragen. Also da bin ich mir wirklich sicher, es gibt da kein Schwarz oder Weiß. Es gibt da sehr viel Grau in der Mitte. Und ich verstehe schon, dass manche von außen sich wünschen würden, dass eine Sozialdemokratie so oder so wäre oder anders. Aber letztlich, und das ist mein entscheidender Punkt hier jetzt, muss das die Partei von innen selbst entscheiden. Und man kann auch keine Einigkeit, wie wir alle wissen, von außen verordnen, sondern da muss es intern einen Klärungsprozess geben. Und wenn der dann da ist, wie auch immer er ausgeht, dann kann man, glaube ich, weitermarschieren und endlich der Aufgabe nachkommen, die jetzt die Aufgabe der Zeit ist, nämlich zu verhindern, dass die FPÖ in den Umfragen Nummer eins ist. Weil der Fokus auf die FPÖ ist nämlich ein klares Zeichen von Schwäche. Wir müssen unsere eigene Stärke arbeiten.
Barbara Todt, wie sind die Chancen für einen solchen internen politischen Klärungsprozess nach Kärnten, auch nach Niederösterreich?
Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Zwist, diese Auseinandersetzung zwischen dem Lager Randy Wagner und dem Lager Doskozil inzwischen irrational geworden ist. Randy Wagner hat im Bild-2-Interview selber angesprochen, dass sie einen Sonderparteitag, dass sie über so etwas nachdenkt. Und ich sehe da momentan eigentlich auch die einzige Lösung, weil es offenbar alle Vermittlungsversuche hinter den Kulissen, die es ja vielfach gab, wo Peter Kaiser, der Kärntner Landeshauptmann, ein wichtiger Mediator war, dann auch irgendwann einmal aufgegeben hat, weil er einfach gesehen hat, da stehen so viele persönliche Kränkungen, Verletzungen, Animositäten zwischen diesen beiden Personen, dass es einfach nicht geht. Also ich finde, es ist eigentlich ein Armutszeugnis für eine Partei, dass sie über so etwas stolpert, aber es ist wohl nicht das erste Mal in der Geschichte, dass das passiert. Insofern glaube ich, muss es offen ausgetragen werden, transparent ausgetragen werden. Das ist auch das, was ich Herrn Doskozil ankreide. Wenn er glaubt, er kann es besser, und ich glaube, es besteht kein Zweifel darin, dass er das glaubt, das lässt er bei jeder Gelegenheit die Medien wissen, dann sollte er das auch insofern offen austragen, dass er sagt, ich kandidiere bei einer Abstimmung gegen Randy Wagner an, und dann wird man sehen, wie die Partei sich entscheidet.
Ein Parteitag ist normalerweise geplant für 24, also ziemlich lang her. Jetzt gibt es den Ruf, es muss relativ rasch nach den Wahlen in Salzburg einen Sonderparteitag geben, wo dann offenbar die Vorstellung ist, der Herr Doskozil und die Frau Randy Wagner treten auf und sagen, okay, wir möchten das und jenes, entscheidet euch für einen von uns. Wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll, Herr Zwandner?
Ich würde es so ausdrücken. Die Statuten und das Regelwerk der Partei geben das absolut her, was Sie jetzt beschrieben haben. Ich glaube, alle Seiten innerhalb der Partei, wie ich auch Ihren Worten entnehme, außerhalb der Partei, sind sich relativ einig, dass es einen Klärungsprozess braucht, weil sich da einfach, ich würde das auch nicht an Personen festmachen, sondern wirklich an Inhalten und Strömungen, sich aber vieles aufgestaut hat und auch die jüngsten Ergebnisse nicht so waren, wie sich das viele gewünscht haben. Peter Kaiser, Barbara Todt, Sie haben es gesagt, die hat sich der auch gesagt, er hätte mit seinem Ergebnis gern zu einer Stabilität in der Sozialdemokratie beigetragen, das ihm leider nicht gelungen. Und ich glaube, dem Peter Kaiser, dem ich da wirklich auch Respekt aussprechen will, dass er das wirklich auch ganz ernst gemeint hat. Er hätte gerne mit einem guten Ergebnis für Stabilität gesorgt. Aber es ist anders gekommen, wie wir jetzt wissen. Es hat sich da etwas.
Sich Peter Kaiser aber auch bei Herrn Doskozil und bei Frau Rendi-Wagner bedanken.
Also das ja, ist natürlich.
Nicht nur aber das ist nur ein
Spiel. Das ist vollkommen richtig. Ja. Wir alle wissen, dass natürlich Konfliktdynamiken sozusagen oft auch unerfreuliche Nebenentwicklungen mit sich bringen. Das ist sozusagen etwas Konflikttheoretisches. Aber ich glaube, da hat sich etwas aufgestaut, wo viele verschiedene Gründe und Personen daran beteiligt sind, wo man wirklich auch die inhaltliche Ebene, auch das zwischen Stadt und Land und wie auch immer, und zwischen Ländern und Hauptstadt nicht vergessen kann. Das sind aber auch ganz normale Prozesse. Und wenn das nun mal so ist, das ist, glaube ich, in jedem Verein so, in jeder Familie so, in jedem Unternehmen so, aber auch in jeder Partei so, wenn sozusagen über eine große Frage auf vielen verschiedenen Ebenen Uneinigkeit herrscht, dann muss man im Idealfall einen Weg finden, um hier wieder zu einer Klärung beizutragen, dass man gemeinsam weitergehen kann.
Also das klingt ganz nach Sonderparteitag, ja. Robert Miesig, kann man sich das vorstellen? Vielleicht vor dem Sommer eine große Versammlung, Sonderparteitag, alle sozialdemokratischen Delegierten sind da. Danach wird abgestimmt, Linie Rendi-Wagner oder Linie Doskozil, ist das realistisch?
Das ist insofern realistisch, als wahrscheinlich gar nichts anderes überbleibt. Beim jetzigen Stand, wir wissen ja nicht, was da noch aufsteht, aber beim jetzigen Stand ist es auf jeden Fall besser, das jetzt einmal abschließend zu klären, weil die Person, die dann verloren hat, die hat dann verloren. Ja, die kann auf der jeweiligen weder weiter sticheln noch irgendwie weiter den Konflikt schüren und das wäre schon mal gut. Es wäre nicht gut genug, weil es würde nicht das rauskommen, glaube ich, was in Wien rausgekommen ist, dass der Gewinner dieser Kampfabstimmung dann auf die andere Seite zugeht und wirklich eine Einigkeit herstellen kann. Das wäre ein bisschen schwieriger, glaube ich, aber auf jeden Fall ist es besser, so eine Entscheidung herbeizuführen. Ich würde aber sozusagen gern auch noch mal ein bisschen auch in der das ein bisschen zurechtrücken und in eine größere Perspektive auch und auf den Wolfgang Zwander antworten, weil ich bin total seiner Meinung, ja, dass es natürlich um inhaltliche Klärungen geht und ich bin auch absolut seiner Meinung, dass die verschiedenen Strömungen gar nicht so weit auseinander sind. Ja, was ist denn die Grundauseinandersetzung? Was soll eine Sozialdemokratie heute sein? Muss es die Vertretung der ganz einfachen Leute sein, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, die in deren Leben ökonomischer Stress ist? Oder soll sie so eine Mittelschicht-Sozialdemokratie sein? Was wir aus der Geschichte wissen, ist, dass die Sozialdemokratie dann erfolgreich war, wenn sie beides war. Also schon beginnend bei Viktor Adler, wo sie eine demokratische und soziale Reformpartei war und das alles gut zusammengebunden hat. Ja? Deswegen glaube ich ja eben nicht, dass die Auseinandersetzung eine wirklich grundsätzliche ist, sondern sie ist eine Auseinandersetzung, die dynamisch von dysfunktionalen Persönlichkeiten in Wirklichkeit angezündet wird. Ja? Und insofern ist natürlich die Auseinandersetzung dann bei einem Parteitag, die wird das nicht klären, die wird das nicht weiterbringen. Weil sozusagen, dass diese Personen, man muss ja auch sozusagen mit den Leuten in der Basis, ich habe jetzt unbedingt sehr viel gesprochen, wo du einfach hörst, ja, wir finden es, die Parteivorsitzende sympathisch, sie macht es auch gut, aber wollen werden wir mit ihr keine gewinnen. Aber sie sagen gleichzeitig, und der Doskozil hat vielleicht mit vielen recht, aber so kann man das nicht machen. Ja? Und das ist ja, die Leute haben ja recht. Ja? Die Leute haben ja einfach recht. Und vor diesem Hintergrund muss man eine Lösung herbeiführen.
Ich möchte jetzt gleich die Tonia Mastrobuono fragen, wie denn in Italien das gelöst wurde, wo es ja in der Demokratischen Partei, den dortigen Sozialdemokraten, ähnliche Wickel gegeben hat. Aber zuerst der Anton Bellinger, so ein klärendes Gewitter eines solchen Parteitags, möglicherweise verstärkt das eher die Krise und die Stürme oder die Spaltungstendenzen, als dass es etwas löst, oder?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ich bin skeptisch, weil ich in der SPÖ, in der Sozialdemokratischen Partei in Österreich, eines vermisse und das hängt gar nicht zusammen mit Doskozil oder Rendi Wagner. Es geht immer nur um Taktik. Es geht kaum um langfristige Strategie. Dass in der Sozialdemokratie ein sicherheitspolitischer Diskurs, ein Diskurs über die Verteidigungspolitik Österreichs eigentlich nicht stattfindet, ich sehe ihn zumindest nicht, spricht ja eine besondere Sprache und zeigt, dass die Frage Doskozil oder Rendi Wagner nur am Rande von Bedeutung ist. Von Bedeutung ist, dass die Sozialdemokratie in Österreich zwischen Neusiedlersee und Bodensee verprovinzialisiert ist, versumpert ist. Die Partei, die einmal die internationale Solidarität auf ihre Fahnen geschrieben hat, ist ausgesprochen nicht internationalistisch. Die internationalen Fragen spielen eine ganz geringe Rolle in der Debatte. Es geht hier um persönliche, verständliche Eitelkeiten, Verletztheiten. Es geht um richtige Taktik oder falsche Taktikvorstellungen. Aber was die Sozialdemokratie in der Mitte des 21. Jahrhunderts tun soll, welche Megatrends sie aufgreifen soll, statt sich ständig in klein-klein zu vergeuden. Megatrend zum Beispiel Feminisierung der Politik. Megatrend zum Beispiel Europäisierung der Politik. Alles das oder auch Megatrend Bildung. Es gibt in den letzten Jahrzehnten hat es eine Bildungsexplosion in Österreich gegeben. Was ist die Antwort der Sozialdemokratie? Ich habe sie nicht ernsthaft wahrgenommen. Die Debatten geht drüber hinweg. Wie kann die Sozialdemokratie diese Megatrends für sich nützen und die Megatrends für die Gesellschaft nützen? Bruno Kreisky hat einmal, ich bin kein Bruno Kreisky-Fan, by the way, aber Bruno Kreisky hat seinen Aufstieg vom Oppositionsführer zum erfolgreichsten Bundeskanzler der Geschichte Österreichs gemacht, indem er einen Slogan geprägt hat, Modernisierung. Darunter war vieles zu verstehen, von der Bildungspolitik, von der europäischen Freihandelszonenpolitik und so weiter und so fort. Nun kann Modernisierung, was 1970 Modernisierung war, nicht 2023 Modernisierung sein, aber es wäre die Frage zu stellen, was ist denn Modernisierung? Die Sozialdemokratie, wenn sie eine Reformpartei sein will, wenn sie für die sozial Schwächeren da sein will, muss sich ja mit den großen Strömungen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und die großen Strömungen und die großen Bewegungen werden nicht am Ufer des Neusiedlersees, auch nicht am Ufer des Bodensees gemacht.
Tonia Mastrobuono, die SPÖ ist ja nicht allein in der Welt, Österreich ist auch nicht allein in der Welt. Solche Fragen, wie orientiert man sich langfristig, wie kann man sagen, wir wollen eine Modernisierung eines Landes und gleichzeitig die individuellen Machtkämpfe, die hat es ja in der italienischen demokratischen Partei bei den Sozialdemokraten auch gegeben. Wie ist denn das gelöst worden?
Ich glaube, Professor Belinka hat absolut den Punkt getroffen. Was heißt Modernisierung? Und sehr lange hat die Linke auch in Italien Modernisierung als also darin verstanden, dass man eben diese neoliberalistische Agenda zum Beispiel führt. Und ich glaube, dass die junge Generation, die prekarisiert worden ist durch diese sehr starke neoliberale Agenda, die ja auch vor allem von linken Regierungen durchgesetzt worden ist. Ich bin gerade in Athen. Ich muss gleich zu dieser Mega-Demo. Wir wissen auch in Athen, ich meine, die ganze Austerität ist vor allen Dingen zunächst von der PASOK-Regierung, die ganzen Einschnitte in Renten, in Gehälter ist von dem armen Georgios Papandreou erstmal vollzogen worden. Das heißt, und der erste, ich meine, der Reformator in Deutschland, der eben die Agenda 2010 durchgeführt hat, der hieß Gerhard Schröder, das war nicht Angela Merkel. Das heißt, das ist die Bürde, das ist, glaube ich, das Gewicht, was immer noch auf der Linken, was immer noch die Linke sehr, sehr in Krise führt, weil es in jeder sozialdemokratischen oder sozialistischen Partei in Europa gibt es eben diese zwei Seelen.
Aber die neue Parteivorsitzende in Italien, Elly Schlein, ist ja jemand, der gar nicht aus dieser Tradition kommt.
Nein, und Elly Schlein sagt auch, sie greift eben die reformistische Agenda der vorherigen Regierung an, und in 9 von 10 Jahren, von den letzten 10 Jahren, war die Partito Democratico ja an der Regierung. Und sie sagt zum Beispiel, der Jobs Act, das ist diese Liberalisierung der Verträge, das war ein Fehler. Und was auch ein Skandal ist, ich meine, in all diesen Jahren hat es die Partito Democratico nicht geschafft, den Mindestlohn einzuführen in Italien. Und das steht ganz, der steht ganz, ganz oben auf der Agenda von Elly Schlein. Wir haben seit Jahren in Italien also ganz, ganz viele Jugendliche, Millionen Leute emigrieren sofort nach dem Abschluss an der Uni, weil sie lächerliche Eintrittsgehälter haben, lächerliche, absolut demütigende Eintrittsgehälter.
Und das Sie müssen dann weg zu der Demo in Athen, aber ich möchte noch eine Frage. Der Aufstieg von Meloni, der Aufstieg einer rechtsradikalen Partei zur Führung der Regierung, ist das von den Sozialdemokraten ignoriert worden, unterschätzt worden? War das eine Frage der Diskussionen auch in der Partito Democratico? Wie kann man das verhindern? Oder hat man das irgendwie gehofft, das wird einfach von selbst vorbeigehen?
Ja, das war ja auch die Frage. Ich meine, Enrico Letta hat bei der letzten Wahl es nicht geschafft, ein Bündnis mit den 5 Sterne zu machen. Das war auch aufgrund dieser zentristischen Tendenzen in seiner Partei. Die wollten einfach nicht mit den Cinque Stelle nochmal koalieren, weil die hatten die Draghi-Regierung gestürzt. Das heißt, was Elly Schlein auch indirekt irgendwo signalisiert, ist, dass die Zukunft des Partito Democratico kann ja nicht die Zukunft einer mehrheitlichen Partei sein. Die hat einfach nicht die Kraft dafür. Aber erstens, seitdem sie Sekretärin ist, ist die Partito Democratico schon 3 Punkte in den Umfragen gestiegen. Und zwar hat sie eben, sie nagt an den 5 Sterne. Ne? Weil die 5 Sterne, das ist auch zum Teil, das sind linke Wähler, die waren eben enttäuscht von diesem neoliberalen Kurs der Partito Democratico, von dieser zentristischen immer Tendenz, und die sind eben zu den Cinque Stelle gerannt. Und jetzt kommen sie zurück, dank Elly Schlein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, sie schaut natürlich auf die Gewerkschaften, auf die Cinque Stelle, um in Zukunft ein Bündnis zu schüren, das diese Rechte in Italien schlagen kann. Das ist das Einzige, was funktionieren kann. Ich meine, es ist wirklich immer wieder entstehen diese zentristischen Parteien, und dann, wenn man wählen geht, sind diese zentristischen Parteien auch Splitterparteien der Partito Democratico, immer bei 8 oder 5 oder höchstens 10%. Es klappt nicht. Und links sind eben riesige Felder frei geworden. Und diese Felder will eben Elly Schlein auf jeden Fall besetzen.
Ja, danke.
Das tut sie jetzt, das signalisiert sie ganz stark. Und ich glaube, das ist der letzte Satz. Und ich glaube, die einzige Gefahr ist, dass sie von den Apparatschis der Partei zurückgepfiffen wird irgendwann. Also, dass irgendwann.
Diese Schwierigkeiten haben ja ein paar andere Parteivorsitzende mit ihr auch, sind nicht ganz unbekannt. Tonia Mastrobono, vielen Dank. Barbara Todt, diese Frage. Die eigentlich die zentrale Frage wahrscheinlich der nächsten Jahre sein wird: Wie kann man verhindern, dass etwas passiert wie in Italien, wo Meloni jetzt die rechtsextreme Regierungschefin ist, bei uns die FPÖ ist vorn. Inwiefern steht das in den Debatten innerhalb der SPÖ auch wirklich als Thema da, oder wird das verdrängt?
Nein, ich glaube, das steht als Thema, das schwingt immer mit. Das ist ja ein Thema, das die SPÖ seit langem auch begleitet. Da gab es ja dann auch immer 2 Theorien. Nicht? Die eine ist, man nähert sich doch der FPÖ an und kooperiert mit ihnen und hält sie im Zaum. Und die andere Theorie, die finde ich die bessere und hoffentlich auch dies, die sich am Ende durchsetzen wird, ist zu sagen, kehren wir zurück zu unseren Wurzeln und machen wir im besten Sinne sozialistische Politik, kümmern wir uns um die Sorgen und Anliegen der Menschen, gehen wir auf die Leute wieder zu, die FPÖ gewählt hat. Also ich glaube, es geht ja vor allem auch darum, als aus Sicht der SPÖ, sich nicht nur mit Herrn Kickl als Person auseinanderzusetzen, sondern mit den Menschen, die Kickl wählen, und mit den Ursachen, warum Kickl gewählt wird. Und da gibt es viele Antworten, die SPÖ geben könnte. Und das ist das, was man Herrn Doskozil bei aller Kritik an seinem persönlichen Stil, den ich unmöglich finde, zugutehalten muss, dass er im Burgenland, im Kleinen, man darf nicht vergessen, das Burgenland hat gerade mal 300.000 Einwohner, also das ist so viel wie Favoriten und Simmering zusammen, um auch die Größenordnung in diesem Konflikt einmal, finde ich, klar zu machen. Aber Herr Doskozil zeigt im Kleinen, im Burgenland, wie das gehen könnte. Anstellung pflegender Angehöriger, gratis Kindergarten, Mindestlohn. Also das sind viele Dinge, die er gemacht hat, die, glaube ich, eine Antwort sein können auf die Frage, wie stoppen wir die FPÖ?
Herr Zwandner, ist das ausreichend? Oder muss man nicht auch eine Antwort auf die Frage geben, brauchen wir in Österreich eine große Allianz aller demokratischen Parteien, die aufbauen, die sagen, ja, wir müssen verhindern, dass es eine italienische Entwicklung oder ungarische Entwicklung oder was auch immer dann die Entwicklung sein wird, gibt?
Ich habe es eh schon zart angedeutet. Ich bin der Meinung, dass dieses Schielen auf Koalitionsfragen ein Zeichen der Schwäche ist und dass wir uns eher bemühen sollten, wieder zu einem Zeichen der Stärke zurückzukommen. Da würde ich mich auch zwischen Anton Pelinka und Barbara Todt einordnen. Anton Pelinka hat, da muss ich jetzt wieder kurz widersprechen, was mir leid tut, weil ich sie wirklich extrem schätze, aber sie haben
von einer,
Sie haben von einer Provinzialisierung gewarnt. Barbara Todt, Sie haben jetzt das Klein-Klein im Burgenland angesprochen. Aus meiner Perspektive, ich sitze hier als Landesgeschäftsführer der SPÖ in Niederösterreich. Und diese Provinzialisierung, die ich da höre, ich weiß, dass das negativ besetzt ist. Ich möchte jetzt bewusst positiv besetzen. Die ist das Um und Auf. Weil was haben wir in Niederösterreich uns sozusagen vorgenommen, gemeinsam mit dem Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich, dass wir wirklich eine Politik machen wollen und auch nur in eine Koalition gehen werden, wenn das kommt, wenn wir tatsächlich den Menschen vor Ort einen konkreten Vorteil verschaffen können mit unserer Politik. Sonst gehen wir in Opposition. Und ich glaube, es kann in dieser Frage gar nicht genug klein-klein sein. Ich glaube, dass das nämlich genau das ist, was viele Menschen von uns nicht mehr hören wollen, dass wir sagen, ja, wir kümmern uns um die ganz großen Sachen und um die Megatrends, wie das hier genannt wird. Aber in Wirklichkeit ist uns das vollkommen egal, wie die Leute in den Bezirken quer durchs Land leben. Und ich glaube, wir müssen
aber da ganz umdenken. Ohne die Megatrends jetzt
Nein, auch nicht absolut, gehen. Es geht absolut nicht ohne die Megatrends. Die Megatrends sind ganz wichtig, da darf man auch nicht ignorant sein. Und ich glaube, jeder politisch interessierte Mensch wird sich automatisch, also von mir kann ich es wirklich ganz ehrlich sagen, für diese Megatrends wirklich interessieren. Aber das Um und Auf sind, dass man tatsächlich die konkrete Lebensrealität der Menschen in Verbindung bringt mit diesen Megatrends. Die Megatrends alleine bringen uns nichts, wenn wir nicht die Menschen in den Bezirken abholen und wirklich ihnen dort das Gefühl geben, dass die Sozialdemokratie dafür da ist, um den Leuten dort einen konkreten Vorteil zu verschaffen. Wir haben uns jetzt auch ganz bewusst vorgenommen, dass wir wieder stärker die arbeitenden Menschen ansprechen wollen. Natürlich nicht exklusiv, aber dass wir das wirklich in den Vordergrund rücken wollen, dass diese Menschen durch die Politik der SPÖ Niederösterreich einen Vorteil haben sollen und das auch spüren sollen. Dass das auch
die arbeitenden Menschen sind in Österreich zu 60%, 70% migrantisch. Also da kommen wir dann sofort wieder zur Frage, wie ist das mit den Einbürgerungsschwierigkeiten, wie ist das mit der Migrationspolitik in Österreich?
Als Sozialdemokratie sehe ich das natürlich extrem inklusiv. Mir ist tatsächlich von vollem Herzen vollkommen egal, wo jemand herkommt. Jemand, der bei uns ist und hier sich einbringt, ein arbeitender Mensch ist, das wäre ja verrückt, da Unterschiede zu machen. Das ist natürlich absolut Part of the deal, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, man muss sich trotzdem einfach anschauen, wie ist die Stimmung vor Ort? Was haben die Menschen für ein Gespür? Was können wir da konkret für die tun? Und dann tut man sich wahrscheinlich auch mit den Megatrends wieder ein Stück leichter. Und wir haben uns das sozusagen programmatisch so vorgenommen und ich glaube, da sind wir auf einem recht guten Weg.
Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Begriffsscholastik, was wir hier betreiben. Dann nennen wir es nicht Provinzialisierung der SPÖ, sondern das, was Herr Pelinka angesprochen hat, würde ich dann eher als Infantilisierung bezeichnen. Weil natürlich geht es nicht darum, dass die Provinz, der ländliche Raum, die kleinen Teile da jetzt runtergemacht werden. Ja, sondern es geht ja
es
um
eine, wirkt aber auch bei den Menschen,
um,
kommt
es leider
ja,
oft es so an. Es geht ja um eine geistig-intellektuelle sozusagen Diagnose in dem Fall. Und die gibt es natürlich schon. Da hat der Anton Pelinka natürlich vollständig recht. Das kann man auch leicht erklären. Ja, wenn du seit wann haben wir die Situation, seit dem Rücktritt von Christian Kern, ich glaube im Jahr 2017, 2018, hat man eine Situation, wo man eine Parteivorsitzende hat, die Führung in dieser Partei nur in geringem Maße auszuüben imstande ist, die sich dauernd wehren muss, dass sie nicht gestürzt wird, dass da natürlich wenig Energien für die wesentlichen auch politischen Debatten bleiben, ist ja klar. Und das kann man natürlich dann auch unter dem Chiffre der Provinzialisierung sozusagen verbuchen. Das hat ja natürlich nichts mit Provinz zu tun. Ich sage jetzt mal, der Andreas Babler, ein erfolgreicher sozialdemokratischer Bürgermeister, ist in dem Sinn auch Bürgermeister einer Provinzgemeinde, aber er hat nichts Provinzielles. Ja? Das ist natürlich das, was man natürlich auch bedenken muss. Ich glaube, ein Satz oder ein Gedanke, den wir hier noch einbringen sollten, der auch ein bisschen mitschwingt die ganze Zeit, ist natürlich, dass in der sozialdemokratischen DNA auch immer drin stecken muss, Protestpartei zu sein gegen Verhältnisse, die die Menschen knechten. Wir haben in unserer Gesellschaft und aus guten Gründen viel Wut, viel Unzufriedenheit und viel Energie für Protest. Und im Moment holt das natürlich hauptsächlich die FPÖ ab. Es ist natürlich schwierig für eine Sozialdemokratie, die einerseits dieses in ihrer historischen DNA hat, eine Protestpartei, eine Revoltepartei zu sein gegen herrschende Verhältnisse, aber natürlich seit 100 Jahren auch irgendwie Staatspartei ist, sodass das ihr kaum mehr zugeschrieben wird. Aber es ist natürlich möglich, beides zu sein. Vernünftige Partei, die sozusagen auch die Gesellschaft, das Gemeinwesen zu verwalten, in der Lage ist, mit vernünftigen Argumenten, mit vernünftiger auch Maß und Ziel, aber diesen Stachel des Protests, des sich nicht abfindens mit Verhältnissen, die kritikwürdig sind, beizubehalten. Das hat sie immer geschafft. Das hat sie geschafft, wenn sie erfolgreich ist. Das kann sie auch heute schaffen.
Das hat ein bisschen in Amerika Joe Biden geschafft, der ja sowohl linken Flügel der Demokraten als auch
Du musst das natürlich auch zusammenhalten. Du musst eine Balance halten. Ja? Sozusagen über Flügen dauernd zu reden. Jetzt, Olaf Scholz hat das auf seine Weise auch geschafft.
Fliegen kann man nur mit zwei Flügeln.
Anton Bellinger, wie will die SPÖ den Aufstieg Kickels in Schach halten? Wird das wahrgenommen? Was müsste sie tun, um jetzt in dieser entscheidenden Frage den Aufstieg der FPÖ zur Führung in diesem Land zu stoppen?
Ja, ich möchte nur zunächst sagen, dass selbstverständlich Megatrends heruntergebrochen werden müssen auf die betroffenen Menschen. Und da muss eine Partei wie die Sozialdemokratie natürlich genau jeweils rechnen, was ein Megatrend bedeutet, welche Optionen er öffnet für die Menschen in der Gesellschaft, für die Menschen in Österreich, für die Menschen in den einzelnen Bundesländern Österreichs. Aber was die Sozialdemokratie machen müsste, ist weniger Taktik und mehr Strategie. Ich beobachte, dass in Österreich die Sozialdemokratie genauso wie die anderen Parteien, zumindest die traditionellen Parteien, nicht unbedingt die Grünen und die Neos, dass sie gebannt auf die jeweilige Sonntagsfrage schauen. Auch das Schicksal der Parteivorsitzenden wird abhängig gemacht davon, ob die SPÖ zulegt oder nicht zulegt, so als wären am nächsten Sonntag immer die großen entscheidenden Wahlen. Dass man auf Wahlen schaut, ist selbstverständlich, hat mit Demokratie zu tun, aber diese Kurzfristigkeit auf Kosten einer Langfristigkeit, auf Kosten einer Strategie, die auch in Kauf nimmt, dass man vielleicht für einige Zeit, für kurze Zeit, für kürzere Zeit Wahlen auch nicht gewinnen kann, verlieren wird müssen. Für eine solche Strategie sehe ich überhaupt keinen Platz in der Sozialdemokratischen Partei. Also Strategie, natürlich jetzt vor allem an der nächsten Nationalratswahl, die vermutlich 2024 sein wird, führt kein Weg vorbei. Aber die jeweilige Sonntagsfrage, es wird nicht jeden Sonntag in Österreich.
Wie ist Kickl in Schach zu halten? Was ist hier die Aufgabe der Sozialdemokratie?
Ja, die Sozialdemokratie hätte zum Beispiel auf die Aussage von Bundeskanzler Nehammer, die Neutralitätsdebatte in Österreich ist beendet, reagieren müssen, sagen, aber wir führen sie jetzt. In Wirklichkeit hat die Sozialdemokratie die ja schon stattfindende Sicherheitsdebatte und Neutralitätsdebatte einzelnen Personen überlassen. Der Frau Dr. Gries zum Beispiel, die einen offenen Brief initiiert hat an den Herrn Bundeskanzler, ohne dass sie eine entsprechende Antwort bekommen hätte, außer dass man beobachten kann, wie sehr alle traditionellen Parteien, auch die Sozialdemokratische Partei, sich scheuen, diese Debatte zu führen. Das endet sofort bei der ersten Aussage, die Leute in Österreich wollen das nicht. Es stimmt, die Mehrheit in Österreich will derzeit nicht über eine mögliche Aufgabe der Neutralität und den einzig logischen die einzig logische Konsequenz, den Beitritt zur NATO diskutieren, trotz Finnland, trotz Schweden. Aber als die Regierung Franitzky-Mock Ende der 1960er Jahre für sich beschlossen hat, wir werden den Beitritt zur Europäischen Union vorantreiben. Er endet in den 1980er Jahren, das war jetzt mein Versehen, das ist alles schon so lang zurück, war eine Mehrzahl in Österreich gegen Österreichs Beitritt zur Europäischen Union. Franitzky und Mock und auch andere, Jankovic, Buzek und so weiter, Ederer, haben zustande gebracht, dass die Volksabstimmung in Österreich mit 2/3 Mehrheit für den EU-Beitritt ausgegangen
ist. Klar ist, in einer Umbruchssituation wie jetzt ist eine Frage der Orientierung, der grundlegenden Orientierung, das Fundament dafür, damit sich eine Demokratie wieder, da fängt irgendwie wieder Boden unter den Füßen schaffen kann, wie das in Österreich zurzeit gefragt ist. Das war eine Diskussionsrunde über die innenpolitischen Stürme in unserem Land, inklusive eines Blicks auf unser Nachbarland Italien. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Mitmachen. Einschätzungen und Trends und so manche exklusive Informationen gibt es regelmäßig im Falter, jede Woche. Ein Abonnement des Falter darf ich Ihnen daher sehr herzlich empfehlen. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Sendung.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.